Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie kennen das schon. Eine weitere Folge unseres Sportpodcast Einwurf meldet sich zu Wort. Wir freuen uns auf die heutige Folge. Und wenn ich sage wir, dann sind wir wieder in alter Besetzung sozusagen zusammen. Ich rufe Richtung Böllenfalltour nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Hallo, Olivia.
Hallo, Sebastian. Die Grüße an Böllenfalltour, das höre ich immer wieder gerne aus dem Norden.
Ja, da sind wir schon beim Thema, ne? Böllenfalltour, du als Darmstadt-Sympathisantin, ich als HSV-Sympathisant und am Ende ist es dann doch ein bisschen besser für mich ausgegangen, ne, oder?
Ja, das Spiel ist besser für dich ausgegangen, aber ich sag mal so, die Rückrunde ist ja noch lang. Ihr steht zwar aktuell vor uns auf der Tabelle, aber wir schauen mal am Ende, was dabei rumkommt.
Das tun wir. Wir wollen ja die Hörerinnen und Hörer auch nicht langweilen. Insofern, das werden wir dann nochmal unter uns austragen. Aber eine ganz andere Frage. Hast du eigentlich schon mal Golf gespielt?
Minigolf habe ich schon mal gespielt. Jeder Golfer würde mich jetzt aber für diese Aussage wahrscheinlich verfluchen, weil das natürlich nicht das Gleiche ist. Aber ja, Golf habe ich tatsächlich leider noch nicht gespielt. Das wollten wir ja irgendwann mal zusammen machen.
Ja, ich habe da vielleicht einen kleinen Tipp. Das hat auch was mit unserem heutigen Gast zu tun. Insofern, zusammen machen ist das richtige Stichwort. Denn wir hatten ja auch zugesagt, dass wir in der heutigen Folge wieder mit einem Profisportler sprechen und uns ein bisschen von den Funktionären und Journalisten sozusagen nicht abwenden, aber den Fokus in diese Richtung richten. Und da kommen wir dann auch zum Golfsport. Wir haben nämlich einen Gast, der beide Dinge in sich vereint. Zum einen den Profifußball und das, ich sag's mal so, professionelle Golfspielen. Er spielte für Werder Bremen, den VfB Stuttgart, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und zuletzt auch für den HSV in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga und auch insgesamt 69 Mal für sein Heimatland und das ist Österreich und er schoss dabei 15 Tore. 2020 hat er dann seine aktive Bundesliga-Karriere an den Nagel gehängt. Er ist gelernter Versicherungskaufmann und kickt jetzt in der fünften Liga für den TuS Dassendorf, das ist ein Oberligist bei Hamburg. Und was besonders interessant ist, und da schließt sich der Kreis zum Thema Golfen, er hat vor wenigen Wochen eine Indoor-Golfhalle in Glinde eröffnet. Ja, das sind natürlich viele Themen, über die wir sprechen möchten. Und von daher freue ich mich, dass er uns jetzt zugeschaltet ist. Ich sage herzlich willkommen in der 67. Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf, Martin Harnik.
Moin, vielen Dank.
Hallo. Hi. Martin, herzlich willkommen. Ja, der Sebastian hat ja eben schon ein bisschen von deiner Fußballkarriere erzählt. Man kann, glaube ich, sagen, dass du auf jeden Fall professioneller Fußballspieler bist und auch noch aktiv spielst. Jetzt haben wir ja gehört, du spielst tatsächlich auch Golf. Da vielleicht mal direkt die Frage, toppt das Golfspielen jetzt das Fußball? Was machst du lieber von den beiden Sportarten?
Oh, direkt eine schwierige Frage, Einstieg. Also die Leidenschaft hat mich jetzt definitiv auch beim Golf gecatcht. Trotzdem ziehe ich den Mannschaftssport immer noch ein bisschen vor, weil es dann in der Gruppe mir doch noch mehr Spaß bringt. Aber die Kombination und gerade der Ausgleich der beiden Sportarten ist eigentlich in meinen Augen perfekt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen als Mannschaftssportlerin. Man muss ja sagen, es spielen ja jetzt schon relativ viele Profifußballer sehr passabel Golf. Wie war das bei dir in den Anfängen?
Ich bin ehrlich gesagt erst nach meiner Karriere oder ganz am Ende meiner Karriere so richtig zum Golf gekommen. Das war vor 2 Jahren, während des ersten Lockdowns. Da war Golf einer der wenigen Sportarten, die man noch machen durfte. Natürlich auch unter gewissen Auflagen, aber man konnte es zumindest tun. Und dann habe ich auch dahin zurückgefunden. Also ich habe meine Platzreife schon vor vielen Jahren gemacht, bin aber nie dran geblieben. Was eigentlich auch echt schade ist, weil während meiner aktiven Zeit als Fußballer ich dann eigentlich hätte gut Zeit haben können. Habe aber Dinge vorgezogen und bin seit 2 Jahren, wie gesagt, dann so richtig zum Golf gekommen und habe es jetzt seit 8 Tagen auch zu meinem Beruf gemacht.
Ja, sehr cool. Da wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal mehr zu erfahren. Jetzt aber natürlich neugierig, ich als Laie, man fragt ja immer so, wie ist denn dein Handicap eigentlich?
Ja, Handicaps habe ich viele, aber das im Golf, das liegt derzeit so circa bei 20.
Okay, ja, das ist ja, auch ich als Laie würde sagen, das ist ja schon gut dafür, dass du es bisher immer nebenbei gemacht hast. ist ja schon so, also niedriges Handicap bei Profifußballern ist ja immer die Frage, haben die jetzt viel Zeit zum Golfspielen oder ist es das Talent? Das ist wahrscheinlich bei dir eher das Talent, würde ich sagen, weil gut, viel Zeit war jetzt in den letzten Jahren ja, oder in den letzten Jahr, zwei Jahren ja jetzt wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, also es ist definitiv immer die Kombination aus beiden. Also natürlich bringt man ein gewisses Ballgefühl mit, aber das musste ich auch schmerzlich lernen. Golfsport ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also da gehören viele Faktoren zusammen. Wir Fußballer kennen ja auch, wir haben ein sehr gutes, sagen wir mal, Augen-Fuß-Koordination, aber Augen-Hand-Koordination und dann noch Augen-Schläger-Koordination ist dann doch nochmal was anderes. Also das musste ich auch lernen. Und aber trotzdem ist es halt auch viel Fleiß und man braucht viel Zeit. Es ist wirklich auch Learning by Doing, also üben ist das Stichwort. Und da hat man natürlich als Fußballprofi unter der Woche, wenn man jetzt nicht gerade bei Bayern München nur englische Wochen vor sich hat, relativ gut Zeit für.
Ja. Ja, du sprichst das an, üben. Ich kann das selber leidlich nachvollziehen, habe das dann auch mal irgendwann angefangen mit dem Golfen und am Ende ist es ja so, das, was man auf so einer Driving Range dann so schafft, das ist ja noch lange nicht das, was dann auf dem Platz sozusagen zählt. Und das ist so ähnlich wahrscheinlich wie beim Fußball mit dem Training und was dann am Ende am Bundesligaspieltag rauskommt, da gibt es dann schon noch große Unterschiede. Trotzdem möchten wir natürlich gerne ein bisschen mehr über diese Indoor-Golfanlage erfahren, die du in Glinde eröffnet hast. Jetzt ist es so, dass die den schönen Namen Eisen 7 trägt. Das ist für die meisten das Eisen, mit dem man am meisten spielt. Wie kam es dazu? Wie hat sich das ergeben, dass du gerade dort und dann auch mit diesem schönen Namen diese Anlage eröffnet hast?
Ja, also angefangen hat es, wie gesagt, vor zwei Jahren, als ich dann so mich richtig intensiv mit Golf auseinandergesetzt habe. Dann habe ich natürlich auch Trainerstunden genommen. Und mein Trainer hatte halt damals diese Technik Trackman. Das ist ein Radarsystem, was den Ball quasi misst und nicht nur das, sondern auch den Schläger und also dir ganz, ganz viele Daten ausspuckt, woran du arbeiten kannst, was du vielleicht falsch machst oder warum der Ball halt so fliegt, wie er fliegt. Mhm. Und die Technik hat mich sofort gepackt, begeistert, dass ich dann auch in der Leidenschaft entschieden habe, mir so eine Technik selbst zuzulegen. Das ist jetzt kein ganz kostengünstiges Investment. Dazu habe ich mir dann halt eine Leinwand und einen Beamer und so weiter besorgt und habe mir quasi in meine Gartenhütte einen kleinen Golfsimulator gebaut, um schnellstmöglich besser zu werden und natürlich auch viel Spaß zu haben. Und als ich dann so ein paar oder als ich im Grunde genommen den ersten Winter dann da auch durchtrainiert habe und natürlich auch viel bei Dunkelheit da trainieren konnte, kam irgendwann die Frage auf, was machen eigentlich alle anderen in dieser Zeit? Also wenn es halt unter der Woche, man geht morgens aus dem Haus, es ist dunkel, man kommt abends nach Hause, es ist dunkel. Was machen dann eigentlich? Die Plätze sind schlecht, das Wetter ist schlecht. Es macht halt alles nicht so viel Spaß. Und als diese Frage aufkam, habe ich mich damit beschäftigt, was es eigentlich für Alternativen gibt. Und da gibt es eigentlich so gut wie keine. So ein paar Golflehrer haben schon so eine Indoor-Area, aber halt immer maximal für 2 bis 3 Personen. Und dieses Konzept, eine Indoor-Golfhalle zu eröffnen, ist ja grundsätzlich nichts Neues. Es gibt in Amerika, in England, im asiatischen Raum und in Skandinavien gerade, kloppt eine nach der anderen auf, ganz viele Hallen dieser Art. Mhm. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und fand es halt erschreckend, dass es sowas noch nicht im norddeutschen Raum gibt. Also es gibt auch in Deutschland, ich glaube, keine 10 Anlagen und das für dieses Golfgebiet und auch gerade Hamburg ist ja, sagen wir mal, die Golfhochburg in Deutschland, was die Golfspielerdichte angeht, ja. Gibt es keine. Und und dann habe ich mich relativ schnell damit auseinandergesetzt und auch dann entschieden, okay, dann schaffe ich dieses Angebot und bin der Erste, was das angeht. Und haben jetzt genau seit 8 Tagen offen. Und bis jetzt sehr positives Feedback und den Leuten macht Spaß.
Ja, cool. Das ist ja auch die größte, du sprichst es an, größte Indoor-Golfanlage Deutschlands. Wie groß muss man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen auch, du sprichst die Trackman-Geschichte an. Was habt ihr sonst noch da? Also wie sieht das aus?
Ja, also wir haben die größte im Sinne von die meisten Boxen. Also wir haben 8 Trackman-Boxen, die wir anbieten zum Mieten. Und haben dazu noch ein großes Putting Green, 50 Quadratmeter groß. Das ist in unserer Halle auch eine ganz ordentliche Größe, also ein ganz guter Platz weg. Und das da hängt auch noch eine Software drin von PubView. PubView ist vielen kein Begriff, weil sie international sehr erfolgreich sind, aber in Deutschland noch nicht so Fuß gefasst haben und das, obwohl es eine Hamburger Firma ist. Also auch das passt wieder sehr gut und dann muss man sich vorstellen, dass das läuft dann halt alles über Computer, über Beamer, die halt Bilder projizieren auf Screen und da kann man halt, also es ist ein unfassbares Feedback, es ist auch schwer mit Worten zu erklären, man muss es ausprobieren und da sind wir auch wieder beim Thema Minigolf, Olivia, also auch da kannst du den Putter in die Hand nehmen und erstmal klein anfangen. Und das Tolle an der Halle an sich ist eigentlich auch, ich bediene die komplette Bandbreite, also vom Nichtgolfer, der mal seine ersten Schläge machen möchte oder irgendwie einen lustigen Abend verbringen möchte mit seinen Freunden, bis hin zum Profi, der sich wirklich irgendwie die AirPods ins Ohr steckt und 1,5 Stunden oder 2 Stunden nur auf der Range an seinen Zahlen arbeitet, kann ich alle bedienen und finden alle ihr Glück bei mir.
Super. Mhm.
Das heißt, jetzt, wo ich sozusagen noch ohne Platzreife bin, könnte ich das dann bei dir auch ausüben vor Ort?
Ja, das ist ganz, ganz wichtiges Thema, auch eine Sache, die wir anbieten wollen. Also dieses Thema Indoor-Golf kommt immer mehr auf. Auch der Deutsche Golfverband, der Hamburger Golfverband, alle bieten da jetzt schon mittlerweile Turniermodis an, fokussieren sich auch immer mehr auf dieses Gebiet, weil es halt einfach einen Bedarf gibt dafür. Und die komplette Platzreife ist immer noch nicht möglich. Aber was wir halt machen werden, ist, dass wir quasi die Vorbereitung auf diese Platzreife, was ja am Ende nur eine Prüfung ist, die findet in der Halle statt. Und dann am Ende, wenn man soweit ist, geht der Golflehrer mit einem auf die Runde, auf den Platz draußen und macht diese Prüfung. Also man kann im Grunde genommen den Grundstein hier legen und dann die Prüfung draußen.
Sehr gut, ja. Also das heißt, ich kann den Winter über heimlich bei euch üben und dann im Sommer als Profi direkt auf dem grünen Rasen sozusagen meine Platzreife erlangen.
Ja, cool. Ja, genau. Also, kannst gleich die Preise abräumen im Turnier.
Naja, wir wollen mal nicht den Druck zu hoch setzen. Ne?
Naja, du hast dich schon reingeritten jetzt, Olivia. Ja, ne? Also wir werden das verfolgen.
Ja, danke, danke. Dass du nochmal nachgefasst hast, Sebastian.
Gerne.
Ich würde aber gerne nochmal auf diese Trackman-Boxen kommen, weil ich habe mir das natürlich angeguckt, ist das aber insofern auch für einen Laie selbsterklärend, dass er sich einfach in die Box reinstellt und dann weiß, okay, ich schlage jetzt ab, oder habt ihr dann irgendwie mit Lehrern sozusagen da noch eine Schulung oder eine Herangehensweise? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen.
Ja, also es ist, also grundsätzlich ist es schon sehr bedienerfreundlich, die ganze Software. Also man hat ein Touchscreen in der Box, auf dem man dann quasi alles einstellen kann. Wir nehmen die Leute natürlich an die Hand. Also wenn Leute das erste Mal da sind und sich noch gar nicht auskennen, dann begleiten wir die in die Box, dann starten wir das System, dann fragen wir sie natürlich, okay, was wollt ihr heute machen? Wollt ihr erstmal nur üben auf der Range oder in verschiedenen Trainingsmodis? Oder wollt ihr direkt auf den Platz gehen? Wir haben ja über 150 Plätze, die dann auch zum größten Teil original vermessen sind. Also es ist jetzt auch nicht nur irgendwie ein Fun-Faktor, wo fiktive Plätze sind, sondern es sind wirklich hochprominente Plätze mit Pebble Beach, St. Andrews, Eichenried, München oder auch hier aus der Umgebung Gutkaden und Hittfeld, die halt wirklich original vermessen sind. Wir hatten gerade heute Mitglieder aus Gutkaden da, die halt den Platz schon zigmal gespielt haben und heute das erste Mal quasi virtuell diesen Platz gespielt haben und die sagen, es ist unfassbar, wie real dieser Platz vermessen ist und genau bei dem Baum liege ich immer, genau den Bunker treffe ich immer und genau bei dem Green tue ich mir immer schwer. Also es ist dann schon, es ist wie gesagt sehr, sehr realistisch und das ist ja auch der Grundstein für so eine Anlage, weil mir war halt wichtig, ich möchte nicht eine Spaßanlage aufmachen, sondern ich möchte auch eine Anlage aufmachen, wo ein Trainingszweck dahinter steckt und wo die Leute halt auch wirklich sagen können, okay, das macht mich besser. Und ja, und dann, wie gesagt, um nochmal zu den Einstellungen oder zu der Betreuung zurückzukommen, und dann auch während der Runde lassen wir die Leute nicht alleine, weil die Technik und die Möglichkeiten natürlich sehr umfangreich sind. Dementsprechend brauchen wir da auch einfach oder müssen wir da auch einen gewissen Service anbieten und nehmen die Leute an die Hand.
Klar, ich würde gerne mal, Stichwort Gutkaden, weil das mir gerade nochmal einfällt, da reingehen und nachfragen. Wir hatten zum Beispiel den Clubchef aus Kaden hier auch bei uns im Podcast und wir haben auch über Golf natürlich viel gelernt, wenn es darum geht, auch so ein bisschen die Entwicklung der Golfplätze anzusprechen, den Verband und auch das Interesse, dass in der Pandemie vor allen Dingen auch ein Stück nach oben gegangen ist. Wie ist denn das, wenn die jetzt erfahren, dass du diese virtuellen Golfplätze quasi als Wettbewerb zu ihren Angeboten geschaffen hast? Wie finden die das?
Naja, also in erster Linie entscheiden die Golfclubs selbst, ob sie in dieser Software gelistet sein wollen oder nicht. Die bezahlen dafür auch Geld, dass die da quasi virtuell spielbar sind. Und es ist, natürlich wird es den einen oder anderen geben, der das Ganze nicht versteht und mich dann vielleicht als Konkurrenz sieht. Aber ich setz da auf der ganz anderen Seite an. Ich bin eine super Ergänzung zum Golfsport, indem ich sage, okay, ich biete für den Herbst, Winter, da wo die Möglichkeiten halt begrenzt sind oder halt auch einfach schlecht, biete ich eine Möglichkeit für den Spieler zu sagen, okay, spiel durch, bleib im Training. Dazu biete ich halt einen viel einfacheren Einstieg für Nicht-Golfer. Also dieses Image des Golfsports erinnert sich gerade. Und gerade während der Pandemie, hast du schon eben gesagt, ist das Interesse viel größer geworden. Und ich glaube, es ist ein regelrechter Boom gerade in der Golfbranche. Und trotzdem haftet immer noch dieses elitäre Image, dieses schnöse Image am Golfsport, was es ja gar nicht mehr ist. Und damit breche ich auch total. Bei mir kommen die Leute in Jeanshose, in normalen Sneakern, in Kapuzenpullover. So würden die meisten sich nicht trauen, in einem Golfclub aufzulaufen. Und auch da sagen, auch nicht bei jedem Golfclub wär das so gern gesehen. Also das gibt's natürlich schon noch, so ein bisschen Etikette. Mhm. Und dementsprechend eröffne ich halt gerade den Nicht-Golfern einen viel leichteren Schritt zum Golfsport. Und dazu noch diesen Event-Charakter zu sagen, okay, ich laufe da jetzt nicht 3 Stunden über einen Platz und schlag von Gebüsch zu Gebüsch, sondern ich bin in der Box, ich kann einen Kaffee dabei trinken, ein Bierchen, eine Cola, was auch immer. Ich bin im ständigen Austausch mit den Leuten, die ich da habe auch andere Leute um mich herum, sodass ich sage, okay, es ist sehr kommunikativ und trotzdem auch privat, weil jeder seine Box hat. Und und erweitere einfach dieses Golfangebot und dementsprechend erweitere ich halt auch die Möglichkeit, dass die Golfclubs dann im Sommer mehr Mitglieder bekommen.
Super. Ja, klingt nach einem richtig coolen Projekt auf jeden Fall. Vor allen Dingen irgendwie auch so, dadurch ja die letzten 2 Jahre die Leute wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig zusammenkommen konnten. Und man muss ja sagen, gerade auf dem Golfplatz, es ist weitläufig, die Leute verlaufen sich. Das ist bei euch ja dann wahrscheinlich vor Ort schon was anderes, ne? Dass man sich miteinander austauschen kann.
Ja, einem total. Bierchen also, auch. Ja, also wir müssen natürlich auch aktuell 2G+ umsetzen, aber das ist ja mittlerweile auch fast Alltag. Und die Leute genießen es. Also es ist natürlich auch so, wir haben ein paar Senioren hier, die vormittags ihre Runde spielen. Dann haben wir daneben mal Mannschaftsspieler, die irgendwie 300 Meter weit schlagen. Und eine Box wiederum weiter ist ein Jugendlicher oder sogar ein Kind, was da so ein kleines Golfspiel spielt. Also es ist halt sehr facettenreich. Das Publikum ist total durchmischt und das macht aber auch interessant für alle, weil auch gerade so der Senior natürlich auch sagt, boah, guck mal, so weit kann ich gar nicht mehr ausholen und der schlägt da 300 Meter und das begeistert natürlich. Und dann spielen die einen Pebble Beach, die anderen spielen St. Andrews. Guck mal hier, der Platz ist ja auch geil. Den müssen wir das nächste Mal spielen. Also es entsteht halt eine gewisse Community, es ist eine gewisse Kommunikation auf der Fläche. Und trotzdem, wie gesagt, gibt es halt auch den einen oder anderen, der wirklich sagt, okay, ich setze mir meine Kopfhörer auf oder habe meine Kopfhörer drinne und will mich hier 1,5 Stunden nur auf mich und meinen Schwung konzentrieren. Auch das, auch die Möglichkeit gibt es. Also ja, es ist schon, glaube ich, ein sehr gut durchdachtes Konzept. Wie gesagt, so wie wir es oder wie ich es jetzt umgesetzt habe, bin ich da sehr stolz drauf. Und trotzdem ist es halt jetzt auch nicht komplett das Rad neu erfunden, sondern auch in gewissen Zügen adaptiert.
Mhm. Das heißt aber, ich kann aus deinen Erzählungen so ein bisschen erahnen, dass ihr habt jetzt vor 8 Tagen aufgemacht, hast du gesagt, die Nachfrage bisher gut ist und es auch angenommen wird, sage ich mal, trotz der aktuellen, ja, noch Corona-Zeiten. Ich meine, die Lockerungen sind ja jetzt gerade in Sicht, aber da kommt ja dann vielleicht doch der ein oder andere und sagt, ja, ich will vielleicht lieber an die frische Luft. Das ist dann aber trotzdem bei euch, ja, zumindest jetzt in den Anfängen, kein Argument gewesen.
Nee, also aktuell gibt es das Wetter ja auch nicht her. Ich meine, man muss ja auch sagen, beim Fußball ist ja was ganz anderes. Wenn man da erstmal auf dem Platz steht und in Bewegung ist, dann wird man da richtig warm. Beim Golf kann man sich ja schon darauf einstellen, aktuell, okay, man muss eine lange Unterhose anziehen, eine Skiunterwäsche, man muss sich echt dick einpacken, man kriegt kalte Hände. Mehr als ein bisschen spazieren tut man da ja nicht.
So. Das stimmt.
Auf der Runde, wenn man natürlich intensiv auf der Range trainiert, ist es was anderes, dann wird einem schnell warm. Aber ich sag mal, auf dem Golfplatz selbst ist natürlich auch ja viel Stillstand. Und wie gesagt, diese 2G-Plus-Regel ist natürlich kein Vorteil, aber mittlerweile merke ich, dass wir da auch sehr, sehr viele Geboosterte haben, die natürlich dann auch einfach easy ihren Impfnachweis zeigen, Personalausweis, und dann können sie auch loslegen. Also das hält sich noch ganz gut im Rahmen. Also die wenigsten müssen wirklich noch mittlerweile einen Test mitbringen. Und dementsprechend war natürlich jetzt auch die Neugier sehr groß, weil es halt was Neues ist. Aber die Leute sind begeistert. Also es kommen wirklich viele schon immer wieder und kaufen sich verschiedene Stundenkarten im Voraus. Also doch, das wird schon gut angenommen.
Also das macht auf jeden Fall Lust und neugierig. Ich denke, Olivia, wir müssen uns da mal auch in Richtung Linde bewegen. Also so viel steht schon fest. Das klingt richtig cool. Aber du hast es jetzt schon angesprochen, Martin. Wir haben dich ja heute als Gast zwar zum Thema Golf auch hier, aber wir haben so viele Fußballfans und Fußballanhänger auch in diesem Sportpodcast, dass wir natürlich auch nochmal über das Thema Fußball mit dir sprechen möchten. Ich möchte fast sagen müssen. Ich möchte da gerne auch so ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken. Hatte gesagt, dass du was ganz Solides gelernt hast, eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht hast, bist also quasi bei Herrn Kaiser in die Schule gegangen. Da haben wir uns auch kennenlernen dürfen. Ich durfte sogar mit dir mal den einen oder anderen Ball in so einer Betriebssportmannschaft der Hamburg-Mannheimer spielen. Das war noch zu einer Zeit, wo du bei Vier Marschlande gespielt hast und bist dann aber relativ schnell zu Werder Bremen gekommen, wo du dann erst in der zweiten Mannschaft und dann aber auch nachher in der Bundesliga deine Karriere gestartet hast. Würdest du sagen, das war so aus heutiger Sicht eigentlich eine richtige Bilderbuchkarriere, so von der Entwicklung, was den Profifußball angeht?
Also erstmal muss man natürlich sagen, der Grundstein wurde in der Betriebssportmannschaft gelegt. Also
sehr schön.
Von der Erfahrung, die ich kriegen konnte, das habe ich lange gezehrt. Aber ja, was heißt eine Bilderbuchkarriere? Ich meine, Max Kruse und ich, wir haben natürlich eine Karriere gemacht, die jetzt relativ untypisch war für einen Bundesliga-Profi, weil wir wirklich bis 17 und 18 in unserem Heimatverein waren, nicht in irgendeinem Leistungszentrum oder Fußballinternat, sondern wir sind wirklich sehr, sehr spät erst zu einem Profiverein gewechselt. Und für mich war es einfach eine Bilderbuchkarriere, weil ich das nie erwartet hätte und auch niemand anders. Also mein Papa hat mir damals gesagt, war ich irgendwie im Teenageralter, ich muss lügen, 14, 15 Jahre alt, da hat er gesagt, so, also, und der hat ja auch, wenn man ehrlich ist, keine Ahnung von Profifußball. Und der hat damals zu mir gesagt, also ich glaube schon, dass du das Talent hast, dritte Liga zu spielen. Und da habe ich schon damals gesagt, boah, ja, wäre schon geil. Und dann am Ende des Tages fast 70 Länderspiele habe mit 2 Europameisterschaften, Champions League, Europa League, Bundesliga über ich glaube 240 Spiele waren es, ne? Also dass ich dann so viel in meiner Vita dann habe und gesehen habe, gespielt habe, das ist schon, also für mich definitiv Bilderbuch, weil ja der Weg dahin halt einfach nicht typisch war.
Ja, du sprichst das an, deswegen habe ich es auch Bilderbuchkarriere genannt, weil eben heute ja in der Tat der klassische Weg ist, dass man halt diese ganzen U-Mannschaften durchläuft, dass man in diesen klassischen Leistungszentren, die Bundesligisten ja mittlerweile nachweisen müssen zum Teil, dass man da im Prinzip dann durchläuft und am Ende mit etwas mehr Glück sozusagen dann auch in der Bundesliga landet. Das war bei dir nicht oder noch nicht der Fall in dem Sinne, als dass auch zu der Zeit auch gerade ein Umbruch in Deutschland stattgefunden hat. Heute ist es, glaube ich, noch viel schwieriger möglich, diesen Weg zu beschreiten, so wie du es getan hast. Ich würde da gerne nochmal nachfragen. Am Ende ist es ja dann oftmals auch so, dass der Rückhalt da sein muss. Und du sprachst deinen Vater an. Wie wichtig ist es, dass man eine Familie, einen Vater, ein familiäres Umfeld hat, das dann überhaupt diesen Weg mitträgt, um eben genau das, was ja so ein Leistungszentrum im Prinzip bietet, dann ein Stück weit aus privater und familiärer Umgebung sicherzustellen?
Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt kein Patentrezept für. Ich glaube, das ist total individuell. Also ich war definitiv ein Typ, oder bin es auch heute noch, der einfach seine Familie, sein Zuhause, ich brauche das um mich herum. Wenn ich mich wohlfühle, bin ich leistungsfähig. Es gibt sicherlich auch Spieler, bei denen ist es umgekehrt. Die müssen eher vom Zuhause weg, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren beispielsweise. Müssen vielleicht im Freundeskreis, der blöd gesagt vielleicht auch hier und da mal chaotisch ist oder einen ablenkt, hinter sich lassen. Also deswegen, da wäre dann vielleicht so eine Möglichkeit, vielleicht 100, 200 Kilometer irgendwo ins Internat zu gehen, die bessere, um erfolgreich zu sein am Ende. Also das ist total individuell. Für mich persönlich ist die Familie das Wichtigste, die Freunde sind das Wichtigste und wenn ich die um mich habe und die mich halt auch immer unterstützt haben und unterstützen, dann war ich halt stark und dann war ich halt leistungsfähig und dementsprechend kann ich nur sagen, für mich war es wichtig, aber ich glaube nicht, dass ich dafür jeden sprechen kann.
Ja, ja. Mit Werder bist du ja dann 2009 DFB-Pokalsieger geworden. Wie wichtig ist dieser Titel aus heutiger Sicht für dich?
Ja, relativ unwichtig, weil ich in der Pokalrunde keine Minute gespielt habe. Ich war zwar viele Spiele mit im Kader, saß auf der Bank, habe mich warm gemacht, war auch beim Pokalfinale dabei. War natürlich ein Erlebnis, keine Frage, aber da muss ich schon sagen, also das ist für mich jetzt nicht so ein Teil der Vita, weil klar gehörte ich dazu und klar steht mir der Titel auch zu, aber damit rühme ich mich jetzt nicht. Also
ja. Ja, um vielleicht mal in deiner Vita fortzufahren, du hast ja tatsächlich auch in der Nationalmannschaft gespielt für Österreich. Die Frage kam wahrscheinlich schon öfter auf. Ich meine, deine Mutter ist Deutsche und dein Vater ist Österreicher. Konntest du dir damals aussuchen, für welche Nationalmannschaft du spielst?
Ja, also ich bin seit meiner Geburt Doppelstaatsbürger, hatte immer beide Pässe. Und das mit Österreich hat sich dann einfach so ergeben. Also man hört es ja auch, ich bin Hamburger durch und durch. Und mein Papa halt Österreicher und ich sag mal, bis auf die jährlichen Familienurlaube, die halt 2-3 Mal im Jahr stattgefunden haben, hatte ich jetzt keinen größeren Bezug zu Österreich. Also natürlich familiär, aber ich habe da nie gelebt, ich habe da nie irgendwie Schule oder gearbeitet oder Fußball gespielt, sondern mein Lebensmittelpunkt war eigentlich immer Hamburg. Und dann kam es aber irgendwann dazu, dass die österreichische Nationalmannschaft auf mich aufmerksam geworden ist, im Alter von 17 oder 18 Jahren, mich dann quasi gesichtet haben und gesagt haben, okay, wir laden dich ein. Und da war ich halt noch Spieler von vielen Marschlande. Und diese Ehre, die mir dazu gekommen ist und dieses Ehrgefühl, was ich in mir hatte, dieses Land meines Vaters und natürlich auch von mir vertreten zu dürfen, das war so besonders, dass ich da dann auch, obwohl ich dann die Möglichkeit hatte, später auch in die deutsche Nationalmannschaft noch zu wechseln, war für mich klar, und da ist wieder das Thema Wohlfühlfaktor, nee, ich identifiziere mich mit Österreich, ich fühle mich total wohl und dann möchte ich das auch machen. Und das ist dann auch eine Nationalmannschaft, das ist halt für mich auch eine Entscheidung, das muss halt auch wirklich eine Herzensentscheidung sein, da darf die sportliche oder die sportliche Karriere darf da ruhig hinten angestellt sein. Die trifft man dann eher bei der Vereinswahl.
Das heißt, die Entscheidung wurde dir ja damals so ein bisschen abgenommen. Und wenn ich jetzt so raushöre, du bereust es auch nicht, damals für Österreich sozusagen gespielt zu haben.
Nein, überhaupt nicht. Also erstmal muss man ja auch fairerweise sagen, weiß man natürlich auch nicht, wie viel A-Länderspiele ich für Deutschland dann überhaupt gemacht hätte. Und zweitens, mir wurde die Entscheidung nicht abgenommen. Also ich, wie gesagt, ich hätte mich noch umentscheiden können. Also ich habe für Österreich gespielt und hätte dann in der U21, damals war es Dieter Eils, Nationaltrainer, der hat mich aktiv angerufen und hat gesagt, du, wir würden dich eigentlich gerne die U21 holen zur deutschen Nationalmannschaft. Wie ist es? Und dann habe ich eigentlich relativ schnell entschieden, nee, möchte ich nicht. Also, deswegen habe ich die Entscheidung schon selbst und bewusst getroffen. Nee, und bereuen tue ich es nicht, weil ich hatte unglaubliche Erfahrungen. Allein schon 2 Europameisterschaften zu spielen, war unbeschreiblich. Und deswegen, also da würde ich nichts anders machen.
Ja, du sprichst es an. 2 Europameisterschaften, sage ich mal, vielleicht auch im Hinblick auf Karriere-Highlights. Würdest du sagen, dass die Qualifikationen in der EM-Endrunden 2012 in Polen und in der Ukraine und auch 2016 in Frankreich so zu deinen absoluten Highlights gehören?
Ja, aber da muss ich dich korrigieren. Also ich habe die Europameisterschaft 2008 in Österreich-Schweiz mitgespielt. 2012 in Polen, Ukraine war mit dabei. Und dann halt, wie gesagt, und dann noch Frankreich. Und damals die Europameisterschaft 2008 war für mich gar nicht greifbar. Ich war 20 Jahre alt, 21 Jahre alt bin ich während des Turniers geworden. Da war ich noch so grün hinter den Ohren, dass ich eigentlich gar nicht wusste, was passiert. Und das habe ich erst im Nachhinein eigentlich kapiert, was das für eine Bühne ist und war. Und 2016 sah es natürlich anders aus. Da haben wir uns extrem stark für dieses Turnier qualifiziert, war sogar gehandelter Geheimfavorit für die Endrunde. Der Rolle sind wir dann leider nicht gerecht geworden, aber das war dann schon damals schon ein besonderes Turnier. Also das war schon extrem. Leider muss man sagen, war ja ein Jahr vor dieser Europameisterschaft dieser Terroranschlag in Paris. Deswegen sagen wir so, dass das Drumherum sehr sehr geschützt war. Also bei uns im Hotel, wir hatten ein eigenes Hotel dann, da liefen wirklich ständig die Polizisten mit Maschinengewehren, mit Polizeihunden und so weiter rum, haben uns da komplett gesichert, weil die Franzosen natürlich Angst hatten, dass bei diesem Großereignis nochmal was passiert. Und dementsprechend war es halt sehr, sehr beschränkt auf Hotel und Stadion. Also man hat eigentlich drumherum nichts anderes mehr gesehen. Nur Fußballfeld, Stadion und Hotel. Das war ein bisschen schade.
Glaube ich.
Ja, du sprichst das an. Das ist ja ein sehr ernstes Thema, das ja auch uns weiterhin beschäftigt. Nicht in Bezug nur auf die Terrorthematik in Deutschland und Europa, sondern auch in Bezug auf andere Krisen und Destabilität. Wir hatten gerade das Stichwort Polen, Ukraine, Europameisterschaft 2012. Also ein Land mitten in Europa, das derzeit auch viel Eskalation erlebt und wir natürlich auch an vielen anderen Orten im Moment Destabilität erleben. Was macht das mit dir, um auch nochmal auf dieses sehr ernste Thema einzugehen? Wie gehst du mit diesen auch zum Teil erschreckenden Nachrichten um, die ja zum Teil auch vor unserer Haustür stattfinden?
Ja, es ist surreal, finde ich. Also dass man denkt, dass das gerade das Thema Ukraine so dicht dran ist, kann man gar nicht greifen. Also und auch damals das Thema Terroranschlag in Paris oder auch die Sachen, die ja bei uns in Deutschland passieren. Also wenn da was, also ich muss sagen, also hier in Glinde war traurigerweise vor wenigen Wochen ein Fall, wo ein Vater seine Familie ausgelöscht hat. Also wo man dann auch schon denkt, ey, das war Luftlinie 10 Kilometer vom eigenen Zuhause entfernt. Also das ist schon eine schwierige Zeit und ich glaube auch, also jetzt unabhängig von Ukraine oder sowas, dass die Pandemie, das ist schon ganz schön nervend, nervenraubend für alle. Also das ist schon verrückt.
Ja, was gibt dir da so den Halt? Ich meine, man ist ja nicht jeden Tag gleich gut drauf. Du hast, glaube ich, eine gute und ich darf sagen, coole Community da in Dassendorf, auch mit coolen Jungs. Was ist so für dich so der Anker, wenn es dann auch mal Tage gibt oder Situationen, erschreckende Situationen, von denen man erfährt oder die man dann auch mal ein Stück weit näher an sich ranlässt, die dir dann irgendwie den nötigen Ausgleich und die nötige Stabilität geben?
Ja, also in erster Linie natürlich mal die eigene Familie, die eigenen Kinder, dass die gesund sind und aktuell natürlich auch noch relativ normal aufwachsen können. Also die sind halt im Kindergartenalter und fahren mit meiner Frau zum Reitstall, gehen zum Fußballtraining, fangen jetzt nur natürlich auch langsam mit Golf an. Also da bin ich echt glücklich und froh drüber, dass die, sag mal, bis auf diese Masken, die vielleicht hier und da mal getragen werden müssen, aber eigentlich relativ noch behutsam und unbeeindruckt aufwachsen können. Also wenn ich da jetzt ein bisschen ins ältere Alter gehe, schon zu den Schulkindern, die da irgendwie ja schon so auch von diesen Maßnahmen getroffen sind, da muss ich sagen, da würde ich mir als Vater auch wirklich sehr, sehr schwer tun, ob ich das alles akzeptieren könnte, was da von den Eltern und auch von den Kindern gefordert wird.
Ja. Können wir nur hoffen, dass es jetzt dass es endlich zum Sommer hin vielleicht ein Ende hat und man positiv nach vorne schauen kann.
Allerdings, ja.
Ja, lieber Martin, abschließend, wir haben jetzt ja schon gut 30 Minuten über deine Fußballkarriere und ja dein Golfprojekt gesprochen. Möchten wir gerne noch so ein kleines Spiel entweder oder mit dir spielen. Keine Sorge, das ist nichts Schlimmes dabei. Vielleicht kannst du mal ganz kurz begründen, jeweils deine Antworten. Entweder Bier oder Wein, wie schaut es da bei dir aus?
Oh, geht schon gut los. Wein. Also ich bin nicht ehrlicherweise kein Biertrinker, was ich allerdings sehr gerne trinke, ist ein Radler oder ein Alster. Das schmeckt mir schon wieder gut, aber doch, wenn ich jetzt die Wahl hatte zwischen klassischem Bier und Wein, dann würde ich lieber einen schönen Weißwein trinken.
Wie schaut es da bei dem Thema Essen aus? Kaiserschmarrn oder Hamburger?
Kaiserschmarrn.
Sehr gut,
richtig. Ja, da ist das Angebot auch nicht so groß hier im Norden, deswegen das auf jeden Fall. Und also ein Hamburger schmeckt mir auch immer sehr gut, muss ich sagen. Aber da würde ich den Kaiserschmarrn vorziehen, weil er halt seltener ist.
Verständlich, ja. Ich auch. Wandern oder Skifahren?
Skifahren, also finde ich einer der schönsten Urlaube überhaupt. Auch da muss man sagen, hat echt gelitten jetzt die letzten 2 Jahre. Aber finde ich einfach einen großartigen Familienurlaub. Man ist den ganzen Tag an der frischen Luft, man macht Sport, man hat einfach ein geiles Klima, eine tolle Luft um sich herum, eine coole Natur. Und ich muss aber auch sagen, also ich habe Hunde, ich gehe auch gerne wandern, aber da würde ich immer zum Skifahren gehen.
Ja, die kann man ja sogar mitnehmen, oder? Ich habe, glaube ich, schon mal auch Hunde auf der Piste gesehen. Also wärst wahrscheinlich nicht der Erste.
Ja, also auf der Piste würde ich nicht mitnehmen, aber also ich nehme sie natürlich mit in Urlaub und die freuen sich auch über den Schnee.
Mhm. HSV oder Werder Bremen?
Ja, da muss ich jetzt diplomatisch antworten, weil ich natürlich auch nebenberuflich Sport1-Experte bin. Und in 2 Wochen oder in einer Woche ist auch das Nordderby. Also, und da bin ich auch wirklich emotionslos. Also ich habe bei beiden Vereinen tolle Leute kennengelernt, hatte eine erfolgreiche und eine weniger erfolgreiche Zeit. Und deswegen, also da unabhängig jetzt von der Schwierigkeit der Frage, kann ich da wirklich mich nicht für entscheiden. Also da gehört beides zu meinem Leben dazu.
Sehr gut. Das nehmen wir so hin.
Okay.
Dann ist die nächste Frage wahrscheinlich auch schwer für dich. Max Kruse oder Mario Basler?
Ja, die ist ja nicht schwer, wie Mario Basler. Selbstverständlich Max Kruse. Und Max und ich, also wir haben ja wirklich unfassbar viele Gemeinsamkeiten. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre wir jetzt schon uns kennen. Bestimmt 20 Jahre fast haben gemeinsam sehr viel erlebt, auch parallel sehr viel erlebt und ja, ist ein enger Freund, nicht nur von mir, sondern der ganzen Familie.
Ja, da können wir gleich ja nochmal was ganz Aktuelles aufgreifen. Max Kruse ist ja jüngst gewechselt von Union Berlin nach Wolfsburg. Das hat für einige einiges Aufsehen gesorgt. Er hat das aber, finde ich, auch sehr cool begründet. Wie hast du das verfolgt? Also wie ist so dein Blick auf die Geschichte? Konntest du das nachvollziehen?
Ja, Max wird geliebt oder gehasst, glaube ich. Also, aber ich glaube, so ging es auch mit den Leuten mit mir oder geht es den Leuten mit mir. Er ist halt straight, er ist geradeaus, er lässt sich oder hat sich noch nie verbiegen lassen, egal von wem oder von was. Also auch der Beruf Fußballer hat ihn 0,0 verändert. Also da kann ich zum Beispiel von mir sagen, ich habe mich schon immer sehr dem Job angepasst und auch der Öffentlichkeit und habe schon immer sehr in den Interviews und im Umgang mit den Leuten gefiltert, um halt möglichst wenig auch Schlagzeilen zu machen. Macht aber brutal authentisch, also zu 100% authentisch. Er ist, wie er ist. Entweder man nimmt ihn so, wie er ist, dann liefert er auch, oder man versucht ihn zu ändern, dann ist A nicht gut und ist B relativ schnell weg. Und dass er da jetzt diesen Schritt zu Wolfsburg genommen hat, ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Also warum er es jetzt am Ende alles so entschieden hat, das weiß eh keiner, weil wir natürlich jetzt nicht täglich in der Kabine oder selbst in seinem Kopf nicht dabei sind. Aber die Gründe, die er genannt hat, finde ich total nachvollziehbar. Und nur weil viele Leute nicht aussprechen, heißt das nicht, dass sie nicht die gleichen Gründe haben. Also ich glaube, so blauäugig ist selten einer, dass er denkt, Fußball ist nur noch Romanze und kein Beruf mehr. Fußball ist ein Beruf, da geht es um sehr viel Finanzielles, auch für die Vereine. Also auch Union Berlin hat sehr viel Ablöse kassiert für ein halbes Jahr Restlaufzeit. Und dementsprechend waren alle Seiten fein damit. Und dann braucht man auch nicht mit dem Finger auf irgendeinen zeigen, der hat es aber jetzt irgendwie entschieden, sondern da gehörten drei Parteien dazu und die waren alle okay damit.
Ja, ja. Und die Verbindung zu Florian Kohfeldt, die gab es ja vorher auch schon. Insofern scheint es da auch eine gewachsenen Kontakt zu geben. Habt ihr eigentlich mal zusammen ordentlich gezockt? Er ist ja ein Zocker. Habt ihr das mal gemacht so ordentlich abends?
Ich habe ein paar Mal mit ihm an den Pokertisch gesetzt und muss sagen, also ich sehe gar keinen Stich. Also ob der jetzt blufft oder ob der ein geile Karten in der Hand hält, habe ich keine Ahnung von. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich davon schnell wieder verabschiedet, weil wenn ich nicht gewinnen kann, dann setze ich mich da auch nicht mehr hin.
Verständlich.
Ja, Mensch. Lieber Martin, jetzt abschließend wollen wir natürlich gerne noch ein kleines bisschen nach vorne blicken. Wir haben schon jetzt so viel gehört, auch von deinen Aktivitäten. Trotzdem so ein bisschen mal das Fenster aufgemacht, wenn wir jetzt so die nächsten 1, 2, 3 Jahre auf uns zukommen lassen, du auf dich zukommen lässt. Du hast ein tolles Projekt mit dem Indoor Golf Center gestartet. Spielst nach wie vor immer noch in der 5. Liga Fußball, schießt da, wie ich weiß, das ein oder andere Tor mehr für deinen Club, sodass das da auch immer um den Aufstieg geht. Wie sind denn so deine Pläne jetzt auch in Bezug auf das Geschäftliche, aber vielleicht auch ein Stück weit auf das Persönliche für die nächste Zeit?
Naja, grundsätzlich ist das natürlich jetzt ein ganz spannendes Kapitel in meinem Leben. Ich bin das erste Mal selbstständig, zumindest aktiv selbstständig, jetzt auch noch andere Unternehmen, wo ich beteiligt bin, aber jetzt bin ich auch wirklich angestellt, selbstständig. Mhm. Und zudem orientiere mich natürlich auch gerade ein bisschen nebenberuflich, indem ich sage, okay, ich probiere mich mal als Fußballexperte, macht mir das Spaß, kann ich das, kann ich es nicht. Dann der Fußball nebenbei bei Dassendorf ist natürlich, bleibt immer Bestandteil meines Lebens, also egal in welcher Liga, solange ich mich gut fühle und mir nichts wehtut und es mir Spaß bringt, bleibt Fußball Teil meines Alltags. Also das ist selbstverständlich. Und dann ist natürlich die Vision für mich auch mit diesem Projekt, was ich jetzt hier angefangen habe, erfolgreich zu sein, das auch auszubauen. Weil der Bedarf, wie gesagt, hier in Hamburg und auch allgemein in Norddeutschland einfach groß ist. Und deswegen habe ich da schon gewisse Visionen, aber Ziele möchte ich es nicht nennen, weil ich noch gar nicht weiß, ob das dann realistisch ist oder ob ich es dann überhaupt machen kann.
Hm. Ja. Und privat, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, also ich meine, viele haben jetzt ja jetzt gerade durch die letzten 2 Jahre gesagt, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal sehen, dass ich auf einem anderen Kontinent komme, dass ich nochmal einen Traum auch mehr erfülle, weil im Moment war man ja doch ein bisschen gebremst da unterwegs. Gibt es da Dinge, die du dir für die nächste Zeit vorgenommen hast, vielleicht auch mit der Familie?
Nee, also was das angeht, gar nicht. Wir haben jetzt gerade, wir sind gerade in den letzten Zügen unseres Hausbaus. Also wir sind frisch in unser neues Haus eingezogen, in unser erstes eigenes. Wir fühlen uns da super wohl und sind endlich angekommen. Also wir waren ja dann auch jetzt viele Jahre unterwegs und haben immer zur Miete gewohnt. Und jetzt wirklich mal sagen, okay, wir haben ein Eigenheim. Und dementsprechend ist da eine Auslanderfahrung oder so gar kein Thema mehr. Ich bin jetzt dreifacher Vater. Vielleicht kommt noch ein viertes dazu. Mhm. Und da wollen wir jetzt eigentlich auch die Kinder jetzt da aufwachsen lassen, wo sie jetzt gerade sind.
Super. Das klingt absolut gut. Und insofern drücken wir da die Daumen dem Unternehmer Martin Harnik, dem Familienvater, dem Bauherrn. Also da ist genug zu tun, das hören wir raus. Bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch mit dir. Hat richtig Spaß gebracht und kann man sagen, bis bald, spätestens dann in deiner oder auf deiner Golfanlage. Da sind wir schon ganz gespannt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Danke dir, Martin. Alles Gute für dich und deine Familie.
Ciao.
Tschüss.
Danke.
Ciao.